Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddy Mielke und Matthias Killing.
Der Motorsport-Podcast mit einer neuen Ausgabe. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle mit dabei seid. An meiner Seite wie immer Eddy Mielke und Timo Scheider an einem Ort. Männer, ich bin aufgeregt. Eddy, wie? Timo, wie geht's euch?
Heiß wie Frittenfett. Also, dass wir hier auf so einer Monsterbühne unseren kleinen, aber coolen Podcast mal präsentieren dürfen, ist super geil. Also ich freue mich, dass wir die Möglichkeit haben und dass wir unseren Podcast vielleicht dadurch noch ein bisschen mehr streuen können.
Du musst jetzt erstmal den Leuten erzählen, wo wir sind.
Ja, wir sind auf der IAA in München. Also wir sind nicht auf irgendeiner kleinen Messe, sondern auf der Riesenmesse IAA in München und das auf der Auto Hero Stage. Wow, geil.
Wir haben es in der letzten Folge, Eddy, gesagt, wir gehen auf Tournee.
Ja, das wäre mal eine Variante, aber da ich ja weiß, wie das mit euch und den Terminen so ist, bin ich da skeptisch, dass wir eine ganze Tournee hinkriegen. Erstmal ist ja schön, dass wir uns jetzt überhaupt hier treffen, denn ist ja auch schon wieder ein bisschen her, dass wir Timo getroffen haben. Der konnte ja letzte Woche nicht, deswegen René Rasts Debüt als Run-Racing-Experte am Red Bull Ring. Ja, der Grund ist ganz einfach. Du musstest deinem Haupterwerb nachgehen, ne?
Ja, ich konnte und durfte wieder Rallycross-WM fahren. Tut mir natürlich immer ein bisschen weh, nicht bei euch zu sein, aber am Ende des Tages macht mir das nach wie vor trotzdem noch am meisten Spaß, das Rennen fahren. Und ich muss auch sagen, Frankreich war ein gutes Pflaster für uns, auch wenn wir im Finale leider da ein bisschen Probleme hatten. Wir haben den Ausfall der Servolenkung gehabt, kurz nach dem Start des Finales auf Platz 3 liegend. War ein bisschen schade, aber von der Pace wieder gut wie beim Saisonstart schon in Barcelona. Aber leider Gottes eben dann am Ende nur in Anführungszeichen mit dem 6. Platz. Aber im Finale konnten wir damit trotzdem leben. Aber es zeigt auch, dass unser Auto tatsächlich funktioniert dieses Jahr.
Ich wollte gerade sagen, also das war ja so, dass es wieder ein durchwachsenes Wochenende war in der letzten Folge. Da hast du uns ja ein kurzes Audio geschickt, eine kleine kurze News-Zusammenfassung von dem, was du erlebt hast in Frankreich. Fakt ist aber, und da habe ich so gesagt, durchwachsen. Aber euer Team, All Inkle Racing, hat auch einen großen Erfolg gefeiert.
Ja, unglaublich. Also mein Teamchef, wenn er Zeit hat, fährt er in der WM ab und zu noch mit, so aus Spaß und der Freude.
René Münich heißt
René der Mann? René Münich, genau, der Mann hinter All Inkle. Und der hat tatsächlich als erster Deutscher überhaupt einen internationalen Lauf gewonnen, nämlich den Lauf zur Europameisterschaft, der Rallycross-Europameisterschaft. Hat ein bisschen von dem Glück von Andreas Backerud profitiert, der in Führung liegend mit technischem Defekt ausgefallen ist. Aber diesen Erfolg nimmt natürlich gerne mit, vor allem für uns ganz wichtig, weil am Ende des Tages wir als Team von seinem positiven Dazutun leben natürlich. Deswegen war es für uns ein ganz wichtiges Erfolgserlebnis für die Mechaniker. Du weißt selber oder ihr wisst selber, wie das ist. Wenn es dem Team gut geht, dann geht es dem ganzen System gut. Und das war definitiv Fakt so. Und das hat gut getan, auch wenn der Chef eher so der schüchterne, zurückhaltende ist in solchen Sachen und noch Probleme hatte, mit einer Champagnerflasche aufzumachen bei der Siegerehrung, weil ich wusste, wie sowas geht mit Sprühen. Aber am Ende des Tages bin ich super happy, dass das Wochenende endlich mal für die Mannschaft so vonstatten gegangen ist.
Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, Timo, es fehlt ganz, ganz wenig bei dir jetzt, um dich endlich mal auf dem Podest zu sehen. Was fehlt denn? Und ist mein Eindruck richtig, dass da gar nicht mehr so viel fehlt? Also ihr seid auf jeden Fall näher dran als noch in der letzten Saison.
Ja, also überrascht uns auch gerade so ein bisschen, dass wir wirklich so gut sind, weil wir haben im Auto nichts gemacht. Wir haben eine andere Setup-Philosophie in diesem Jahr und das ist tatsächlich gerade ein bisschen überraschend. Das ist natürlich auch so ein bisschen, müssen wir gleich vielleicht was noch zu sagen, so ein Übergangsjahr. Wir haben gerade die Zeit, wo auch Elektrik Rallycross im Raum steht. Das heißt, das Engagement der Teams, die aktuell da sind, ist vielleicht nicht mehr ganz so intensiv, wenn man ehrlich ist. Das heißt, die Weiterentwicklung hat nicht so stattgefunden im letzten Jahr. Deswegen ist es vielleicht so, dass wir mit ein bisschen Dazutun tatsächlich noch was drauflegen konnten und deswegen ein bisschen näher an der Spitze sind. Also es gibt nicht mehr die Dominanz von einem Johann Christoffersen als dreifachen Weltmeister, der in den letzten Jahren alles in Grund und Boden gefahren hat, der dieses Jahr auch Audi fährt. Momentan sind die beiden Hansen Brothers diejenigen, die in dem Peugeot, auch ein werkstattentwickeltes Auto, den Ton angeben. Und wir sind recht nah dran und das ist das Schöne an der Sache, muss ich wirklich sagen. Wenn jetzt so eine Situation wie in Barcelona oder jetzt die Servolenkung nicht passiert, sage ich mal, dann muss einfach nur das Rennen zu Ende gefahren werden und dann stehen wir auf dem Podium. Und für nächste Woche gibt es für den Lauf in Riga, wo ich leider wieder nicht bei euch sein kann bei DTM, eine kleine Überraschung an meiner Seite als Teamkollegen, kann ich aber aktuell noch gar nicht verraten. Ach
komm, echt nicht?
Jetzt erzähl.
Ist doch keiner hier, Timo.
Wann kommt der Podcast? Nein, das kann ich nicht sagen.
Ich
weiß auch erst seit gestern Abend.
Ich veröffentliche den dann, wenn du es möchtest.
Das ist super. Guck mal, deine ersten Reihe, wir haben genau einen Journalisten hier sitzen.
Robert Seibert, geschätzter Kollege, genau. Motorsport-Magazin, der hört natürlich genau zu.
Ja. Das macht er gut.
Aber ist er, sag mal, pass auf, kennt ihr früher so von Saufspielen, was bin ich oder wer bin ich? Ja. Können wir ja mal spielen, eine kleine Runde. Also ja, ist es ein Mensch?
Es ist ein Mensch.
Es ist jemand, den man kennt.
Sehr gut kennt.
Hat dieser Mensch schon Titel gewonnen?
Mehrere.
Kann eigentlich nur Andreas Mann sein.
Nein, nächste Frage.
Okay, Sebastian ist es nicht, aber der Typ war doch ganz gut.
Lewis Hamilton?
Nein.
Komm, wir kriegen es aus dem Scheider heute nicht raus. So müsst ihr euch das vorstellen. Machen wir das dann auch zu Hause, wenn wir am Schreibtisch sitzen. Da wird dann halt auch mal ein bisschen Blödsinn geredet. Und wir werden dann immer wieder mal versuchen, aus dem Herrn Scheider was rauszubekommen. Was mich interessiert, weil du hast es ja gesagt, du bist in Assen dann wieder nicht am Start. Das heißt, wir müssen wieder nicht improvisieren, sondern wir haben ja mittlerweile einen Fundus von 3 DTM-Champions, die uns unterstützen bei unseren Sendungen. René Rast war das letzte Mal dran am Red Bull Ring. Jetzt ist es Martin Tomczyk am kommenden Wochenende. Aber ich bin mir ja relativ sicher, du hast mal reingeguckt, was der René da gemacht hat. Wie hat es dir denn gefallen?
Ich muss zu meiner Schande sagen, nein. Ich habe nicht reingeschaut, es tut mir echt leid. Ich bin Rennen gefahren und da bin ich von morgens bis abends tatsächlich in meinem Modus. Habe nur nebenbei tatsächlich das Bild laufen gehabt. Es gab 2-3 Momente, wo ich dabei war, wo ich kurz vorm Heat mithören konnte. Das war einmal eine Einführungsrunde, wo ihr beiden gefunkt habt. Ich habe René gehört mit seiner Ansage, hier spricht der große Chef zu Calvin van der Linde. Da habe ich mich sehr amüsiert drüber über diese Ansage. Das war das, was ich noch mitbekommen habe. Und danach bin ich selber gefahren wieder und habe tatsächlich leider das meiste verpasst.
Okay, hast du von dem vergangenen Wochenende irgendwas mitbekommen?
Ihr wart ja in Monaco, ne? Spaß. Nein, natürlich habe ich mitbekommen.
Was alles so in Spielberg passiert ist.
Fast alles. Also natürlich der große Kampf. Killing gegen Mielke, habe ich natürlich mitbekommen.
Da reden wir gleich
drüber. Da können wir gleich drüber reden. Ja, einer, der hat nicht so viel Spaß beim drüber reden gerade, sehe ich hier.
Das geht schon.
Okay, natürlich habe ich mitbekommen, dass Liam Lawson dem DTM-Wochenende einen großen Stempel aufgedrückt hat. Ich war begeistert mal wieder von Marco Wittmann, der den BMW auf Pol gestellt hatte mal. Leider das Rennen zwar nicht gewonnen hat, aber der einzige momentan mit BMW-Wappen ist, der es schafft, ganz vorne zu fahren. Ist natürlich eine kleine Überraschung, weil auch Sheldon van der Linde in einem GT-Auto, GT3 BMW eigentlich schon eine gute Erfahrung hatte. Timo Glock tut sich das ganze Jahr schon schwer und der tut mir gerade echt ein bisschen leid. Der hat zwar jetzt das Thema Lenkungswechsel hinter sich, der ist mal ja von der elektrischen Lenkung weg, wie auch bei Sophia Flörsch, ging wohl ein bisschen besser.
Zweimal in die Punkte genau, gefahren, also das ist für ihn ja schon eine Steigerung.
Genau. Also Timo. Bei ja, Timo genau, Glock ging es besser, genau. Bei Sophia Flörsch weiß ich gar nicht, ob es besser ging.
Ja, das bei Sophia kann ich nicht beantworten, aber ich habe mit Timo kurz geschrieben und er hat gesagt, ja, er hat kein klares Ja, kein klares Nein gesagt, ob es besser oder schlechter war, aber das Ergebnis war auf jeden Fall besser, wie du gerade sagst, Eddie, zweimal in die Punkte gefahren. Auf jeden Fall ist das ein Trend in die richtige Richtung, aber es bleibt einfach schwierig für die BMW-Jungs, beziehungsweise für Sheldon und auch für Timo, aber Aufwärtstrend zu erkennen, würde ich sagen.
Jetzt kommt aber Assen und da interessiert mich deine Meinung. Ich habe gerade Backstage schon mal unseren anderen Experten René Rast gefragt. Assen ist ein bisschen eine Wundertüte, ne, für GT3-Autos, weil da haben so gut wie noch nie GT3-Rennen stattgefunden. Was erwartest du denn mit den Erfahrungen, die wir aus dem Vorjahr hatten? Weil wir waren ja vom Layout, von der Strecke, alle total begeistert. Von der Infrastruktur her da, vom Promoter, was die machen, wie die Gas geben. Da wird an den Autobahnen plakatiert und da wird auch richtig was los sein. Also die 35.000 Tickets pro Tag, die erlaubt sind, Samstag und Sonntag in Assen, die sind so gut wie weg. Ja?
Ist das so, ja?
Das also ist so.
Wir haben ja in Deutschland die Situation, dass ganz, ganz viele Großveranstaltungen Probleme damit haben, irgendwie ihre Tickets zu verkaufen, weil in Deutschland offensichtlich noch eine große Angst auch herrscht, zu einer Großveranstaltung zu gehen. Ich habe es gerade beim ISTAF, Internationale Sportfest der Leichtathletik in Berlin erlebt, 25.000 zugelassen, die hatten gerade mal 14.000, 15.000 verkauft vor Beginn dieses Wochenendes. Wir haben übrigens jetzt hier Aufzeichnungszeit gerade Samstagmittag, kurz nach 1, nur dass ihr das entsprechend einordnen könnt, wo wir uns zeitlich bewegen. Viel über die Formel 1 in Monza können wir noch nicht sagen in diesem Podcast, aber zurück nochmal zu dem, das finde ich erstaunlich, dass Holland dass das oder in den Niederlanden so gut funktioniert.
Ja, das liegt aber auch ein bisschen am lokalen Promoter. Also das wissen wir ja, die haben wir kennengelernt in den letzten Jahren, also wenn wir da waren. Ich kenne die schon ein bisschen länger durch die MotoGP. Die geben da richtig Gas. Also die haben mich auch gefragt, ob ich in Norddeutschland noch das ein oder andere Gewinnspiel machen kann. Wir haben bei uns im Sender ja auch Karten verkauft. Die haben einen eigenen VIP-Bereich. Also die nehmen das schon sehr, sehr ernst. Und wie gesagt, dementsprechend, wann habt ihr das letzte Mal ein DTM-Plakat, eine riesen Plakatwand an der Autobahn gesehen? Also ich glaube, ich in Deutschland noch nie. Vielleicht mal in unmittelbarer Rennstreckennähe. Aber irgendwo im Großraum, ja, und dann kommt man natürlich auch von Deutschland aus leicht hin. Also deswegen, es gibt sicherlich noch ein paar Karten, kann ich nur jedem empfehlen, weil man kann in Assen auch sensationell gut gucken. Wenn ich da an die Tribünen denke, da kann man auch ein bisschen Abstand halten, funktioniert natürlich nur mit den 3G-Regeln, ist klar. Aber mir hat das ja zum Beispiel so gut getan, was wir am Red Bull Ring erlebt haben, dass zum ersten Mal seit 2 Jahren wieder Fans im DTM-Fahrerlager waren. Und das ist ja ein Punkt, den hat die DTM ja immer gebraucht. Und das hat die DTM ja immer stark gemacht, diese Fannähe. Ja, und das wird so viel, wie ich es weiß, im Moment bei den letzten 3 Rennen, also Assen, Hockenheimring, Norrisring, genau so sein.
Aber einen ganz wichtigen Satz hast du gerade gesagt. Du hast viele richtige Sätze gesagt, aber einen fand ich sehr bemerkenswert. Ich werde ein paar Gewinnspiele in Norddeutschland machen. Ich stelle mir das gerade so vor, wie du da irgendwie in Norddeutschland mit so einem kleinen Klingelwagen irgendwie rumfährst und die Leute auf der Straße. Wer möchte nochmal am Glücksrad, am Mielke-Glücksrad drehen?
Kommen Sie her, kommen Sie ran, hier ist genauso teuer wie nebenan.
Es gibt natürlich Radiosender und ähnliche Einrichtungen, die man kennt. Und das meinten die Kollegen aus Assen. Aber allein, dass die an sowas Interesse haben, super, zeigt schon, dass die wirklich das Produkt DTM ja wirklich auch gut verkaufen. Gibt auch eine Menge Rahmenprogramme im Übrigen. Ich weiß noch nicht genau wer, aber einer unserer Kollegen wird bei einem gewissen Herrn mit dem Nachnamen Schumacher in einem Formel-1-Fahrzeug mitfahren, in einem Formel-1-Two-Seater. Du bist es nicht, ne? Sonst würdest du nicht so gucken.
Ja, ja, nee, also ich, also erstmal ist es der Name David Schumacher, das richtig, muss man, glaube ich, an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Da habe ich mich gefragt, ist der Kerl David, der ist ja jünger noch als Mick, hat der jemals in einem Formel-1-Auto gesessen?
Ich glaube nicht, oder,
Timo? In einem Formel-1-Auto ist mir nicht bekannt.
Gut, nee, man kann natürlich auch in Autos, in denen man noch nie gesessen hat, schnell fahren.
Natürlich, ich meine, am Ende, der fährt Formel 3,
der Junge, der weiß, wie es geht. Aber ich habe das selber erlebt. Ja.
Okay, ich weiß, auf was du hinaus willst.
Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Also David Schumacher fährt Two-Seater.
Richtig, das gehört zum vom lokalen Promoter ins Leben gerufenen Beiprogramm. Da wird man sicherlich auch an David Schumacher rankommen. Der fährt ja im Moment sportlich eine sehr, sehr gute Saison, wie Formel ich finde. 3. Und das Ganze ist dadurch entstanden, dass der Papa, Ralf Schumacher, der war nämlich zu Gast bei dem DTM-Promoter in Assen an einem dieser Trackdays, die der veranstaltet. Und da haben die das anscheinend ausbaldowert und haben das dann auch bei der ITR, bei der DTM durchgesetzt. Also es wird auch wieder BMW M2 Cup geben, es wird die historischen Tourenwagen geben. Es gibt eine Menge drumherum, auch in Assen, also es lohnt sich.
Im Zweikampf, können wir Training fahren?
Nein, können wir nicht.
Warum nicht?
Weil es eben vom Rahmenprogramm her so eng gestaffelt ist in Assen, dass da für uns beiden Hafensänger kein Slot gibt.
Manche sagen, Timo, an der Stelle ein Glück.
Sagen manche. Also, ich muss sagen, ich bin echt ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht live beim ersten Shootout dabei war.
Hast du nichts verpasst?
Ja, ja, okay, nur weil du zu langsam gefahren bist, heißt ja nicht, dass es nicht lustig gewesen sein kann. Also von daher, ich hätte das gerne live miterlebt, aber die Fahrkollegen, die ich gesehen habe, haben das, glaube ich, sehr genossen, wie ihr beiden euch da gebettelt habt. Und ich freue mich aufs große Finale. Und bleibt es bei Hockenheim eigentlich?
Ist das
Hockenheim
ist oder wie ist das? Auch noch nicht definitiv entschieden, weil es wird im Moment noch an den Rahmenprogrammen gebastelt.
Achso, ich dachte,
es könnte eventuell auch der Norrisring werden. Also das ist noch nicht ganz raus.
Oh, bitte nicht, macht das Licht nicht. Wehrt euch gegen den Norrisring, bitte, für euch beide. Einfach nur so, weil das tut weh, wenn man sich verbremst. Das tut weh, wenn man da keine Auslaufzonen hat. Einfach nur, weil ich euch beide mag. Guckt, dass es vielleicht nicht am Norrisring passiert.
Aber mich würde deine sportliche, entschuldige, lieber deine sportliche Einschätzung würde mich schon interessieren, ganz kurz. Also zumindest jetzt, danach ist auch Schluss mit dem Thema.
Okay.
Ja, aber deine sportliche Einschätzung. Pass auf, ich zitiere Podcast-Folge, weiß ich nicht mehr, 39 oder 40. Ja, Matthias, also bei dir bin ich da mir nicht so sicher. Du bist eher so easy-cheesy unterwegs und so, ob du das überhaupt ernst nimmst. Also ich glaube, da sehe ich den Eddie schon ganz weit vorne.
Punkt. Richtig. Ja, genau das habe ich getan, gedacht und nicht gesehen. Denn Der Eddie hat natürlich Nägel in die Wand gekloppt, die waren so dick wie meine Daumen in Sachen Vorbereitung, Grid Girls, Manager, der Overall war slim fit, auf ihn angepasst, ne? Helm war wahrscheinlich auch noch lackiert, nee, war er nicht, aber trotzdem fast. Also es ging eigentlich nichts über einen werten Herrn Mielke, was jetzt die reine Performance betrifft, im Vorfeld. Und dann kam der Tag der Tage, dass ihr das erste Mal zusammen im M2 Cup Auto sitzt. Und ich konnte meinen Ohren und Augen nicht trauen, dass tatsächlich dann am Ende es hieß, du
ich
hast 7 Sekunden dem Eddie eingeschenkt. Ich habe ja die
Sympathie. Auf eine Runde.
Auf eine Runde. Ich habe ja, meine Sympathie war ja tatsächlich für dich, weil ich immer für einen Underdog bin, ne? Das ist einfach so meine, ich bin auch Dortmund-Fan. Deswegen auch da Fan von dir gewesen oder die Hoffnung gehabt, dass du ihn irgendwie ärgern kannst. Aber dass du ihm eine Klatsche gibst, das war schon eine Überraschung, muss ich sagen. Sensationell stark gemacht von dir, lieber Mattes. Aber es kommt ja noch ein Finale und das ist ja noch nicht entschieden. Ne? Deswegen, ich bin gespannt. Ich habe so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, nicht, dass der Eddie da geblufft hat und ein bisschen Pillepalle gemacht hat.
Eddie, dann sei ehrlich, du hast nicht geblufft, oder?
Nein, ich habe nicht geblufft. Das einzige Problem, was ich tatsächlich hatte, war die durchs Auto fliegende GoPro.
Ja.
Also eine andere Entschuldigung kann ich nicht anmerken, aber da kann ich euch nochmal sagen, das war wirklich für einen Nicht-Rennfahrer ein scary Moment. Ja, also, klar. Weil das war ja nicht nur die kleine GoPro, nein, sondern das war der ganze Bügel, das gesamte Gestänge, was von der Windschutzscheibe in meine Richtung flog. Ja, und dann polterte das natürlich die ganze Zeit im Auto rum. So, und jetzt kommt's, normalerweise hätte ich herausfahren müssen und abbrechen müssen, weil mit einer durch die Gegend fliegenden GoPro, mit Ausleger und Ständer, was da alles zugehört im Auto, kannst du nicht auf der Rennstrecke fahren.
Ja, mit Ständer geht's gar nicht auf der Rennstrecke.
Jetzt habe ich aber dann beschlossen, wenn ich jetzt rausfahren würde, die GoPro da entsorgen würde und ähnliches, dann hätten wir ja gar keine Zeit mehr gehabt. Weil das war ja auch ursprünglich ein bisschen anders geplant, dass wir mehr Tracktime gehabt hätten.
Aber du bist mehr gefahren, habe ich gehört.
Ja, ich bin eine Runde mehr gefahren, richtig. Okay. Ne? Aber ich musste ja auch erstmal irgendwie die GoPro unterm Sitz irgendwo, so dass er nicht mal durch die
Gegend schreibt. 2, 3? Ah, ich kriege gerade gezeigt 3. Ihr könnt das leider jetzt nicht
sehen. Also 2 vielleicht. Aber,
aber wenn die GoPro doch verstaut war, dann ist ja danach kein Problem mehr gewesen.
Ja, die war ja nicht wirklich verstaut. Also wie willst du denn mit Hans und Sicherheitsgurten, wie willst du denn eine GoPro verstauen?
Fenster runter rausschmeißen.
In einem Auto, in dem nichts drin ist. Ich hätte gar nicht gewusst, wo ich das Fenster aufmache.
Ich glaube, diese herumfliegende GoPro, die hat Eddie mindestens 20 Sekunden gekostet.
Oh, glaube ich nicht, aber Fakt ist, wir haben jetzt einen neuen Favoriten und irgendwann werden wir das Finale haben. Also was heißt das Finale? Wir haben ja nur freies Training gehabt bisher und das Rennen kommt noch.
Du kannst dir nicht vorstellen, nach einem freien Training, und deswegen stand unser gesamtes Team da, es gab ein Podium nach dem freien Training, das erste in der Motorsportgeschichte, und alle haben die deutsche Nationalhymne gesungen.
Das war nicht schön. Dein Ernst. Ja, also ich habe mich zwar gefragt, für was ihr im Podium gefeiert habt im freien Training, aber okay, es war auf jeden
Fall, weil wir bekloppt sind. Ja. So, lass mal zurück zum Inhalt kommen, oder? Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir ein besonderes Rennen da vor uns haben mit Assen. Du hast es gerade gesagt, Eddie, und Vorfreude ist riesig, Timo. Mich würde mal deine Meinung zu diesem Meisterschafts-Mittlerweile-Vierkampf interessieren.
Ja, also
Kelvin van der Linde, Marco Wittmann, Liam Lawson, Maximilian Götz.
Ja, also es ist, besser hätte man es ja fast nicht schreiben können, dass es jetzt die vier da vorne sind, in Anführungszeichen. Liam Lawson gerade mit natürlich einem starken Wochenende jetzt gerade vergangen. Kelvin van der Linde für mich der konstanteste, auch über alle Rennen hinweg jetzt. Auch wenn er dann Erfolgsgewicht drin hat im Auto, dann nimmt er halt so einen 5., 6., 7., 8. Platz auch mal mit und weiß, ich muss mich jetzt hier nicht komplett krumm machen, weil mehr geht einfach gerade nicht. Er ist und bleibt die Benchmark in dem Audi-Lager, auch mit Gewicht, und das zeigt, was für ein Niveau er hat. Er war ja auch, und das wisst ihr, mein Tipp vor der Saison war Kelvin van der Linde. Und das sehe ich auch jetzt nach wie vor noch genauso, dass das in Sachen Meisterschaften wahrscheinlich der wird, um den es geht. Ob dann in Sachen Erfolg und Erfolgsgewichte dann noch den Impact dann kommen für die letzten Rennen. Ich meine, am Norrisring mit viel Gewicht im Auto, Bremsen und Beschleunigen, Reifenverschleiß, Temperatur in der Bremsanlage. Das sind ein paar Dinge, die muss man auch im Kopf haben. Also in der Vergangenheit, wo wir auch schon Saisons hatten, wo wir Erfolgsgewicht hatten, haben wir sowas geplant, dass wir nicht so gut im Wochenende vor Norrisring sind, wenn wir Erfolgsgewichte bekommen haben, weil wir wussten, wir kriegen sonst Probleme am Norrisring.
Echt? Also glaubst du, wir haben hier taktische Gewichtspiele?
Am Ende des Tages ist es all about Performance, und wenn du weißt, du kommst irgendwann an die Strecke, wo du eh mit Bremstemperatur Probleme hast, wo du mit Beschleunigen und Bremsen und Reifenverschleiß Probleme hast, dann ist natürlich jedes Kilo, was du beschleunigen und bremsen musst, ein Thema.
Aber jetzt stell mal bitte vor, du wirst jetzt hier, Kelvin wird 5. und 6. am Red Bull Ring.
Ja.
Und am Ende, also du hast möglicherweise taktisch gespielt, so, und am Ende fehlen dir 2 Punkte zum Meisterschaft.
Ja, scheiße.
Dann natürlich. Hast du aber richtig in die Scheiße
gegriffen. Natürlich. Also da musst du natürlich Selbstbewusstsein, musst wissen, was du hast und was du kannst. Ne?
Der hat am Red Bull Ring hat er natürlich nicht gespielt, sondern da muss man Kelvin van der Linde und seine Leistung hervorheben und mal auf die anderen Audis schauen, wo genau. die waren.
Also, total.
Und deswegen waren das ja zwei gefühlte Siege für Kelvin van der Linde, denn die wussten das vorher, ne, dass das schwierig wird am Red Bull Ring und von daher der Unterschied zwischen Kelvin van der Linde und meinetwegen seinem Teamkollegen Mike Rockenfeller oder auch Nico Müller, für den es ja auch überhaupt nicht läuft, dann was die Rennperformance angeht, war schon enorm. Mich würde aber jetzt mal von Timo interessieren, weil wir haben es ja auf einmal jetzt wieder total dicht zusammengeschoben und Liam Lawson hat es geschafft, trotz der 25 Kilo Erfolgsgewicht, die er da bekommen hat für den Sonntag, das Rennen zu gewinnen. Glaubst du, es bleibt bis zum letzten Rennen, Norrisring, vielleicht sogar letzte Runde, glaubst du, es bleibt bis zum Schluss wirklich so spannend, wie wir es ja in den letzten Jahren auch ein paar Mal hatten?
Ja, ich glaube tatsächlich, der Einfluss von dem Erfolgsgewicht, der macht natürlich, hat einen Einfluss. Und wie gesagt, wir reden über Norrisring. Das ist immer eine spezielle Herausforderung gewesen. Deswegen glaube ich, kann man ganz, ganz schwierig planen, weil das Thema Bremstemperatur, weiches, langes Bremspedal beim Boxenstopp, muss man sich vorstellen, da kommt keine Luftkühlung quasi zur Bremse. Man steht da, lässt länger als in der Vergangenheit in der DTM. Da kann nur mal Bremsflüssigkeit anfangen zu kochen, da fährst du raus und das Bremspedal weich, weil du Luft in der Bremse hast. Das sind Sachen, die kennen die mit dem GT3-Auto noch nicht. Noch schon gar nicht mit so einer Masse am Norrisring. Ich bin gespannt, was das wird, aber ich glaube, wir werden nicht vor Norrisring eine klare Entscheidung in Sachen Meisterschaft haben.
Ja, und jetzt kommt das, was wir gerade über Assen schon besprochen haben, Timo. Assen und GT3-Autos, weitestgehend eine große Unbekannte. Ja. Gab es zwar schon mal, aber ist schon lange, lange her. Ja, Norrisring und GT3-Autos, kann ich mich auch nicht so richtig dran erinnern.
Nee, also Norrisring kenne ich kein GT3-Rennen, glaube ich mal. Aber Assen, wie du gerade gesagt hast, ich glaube, ist eine richtig geile Strecke, weil in Sachen GT3-Auto, das ist ja alles kombiniert, mittelschnelle Ecken, schnelle Ecken, langsame, lange Geraden. Also diese Vorteile und Nachteile bei dem jeweiligen Fahrzeugkonzept, die gibt es jetzt für mich da jetzt im ersten Blick auf die Strecken, auf Streckenlayout gesehen nicht, weil da ist wirklich alles dabei, da ist für jeden was dabei, was dem einen passt, dem anderen wieder nicht passt. Also ich glaube, dass wir vielleicht sogar noch ein engeres Ergebnis haben werden im Qualifying, als es vielleicht bis dato der Fall war. Wobei, noch enger geht es fast nicht, weil muss man auch mal AVL ein großes Kompliment sagen. Wie oft haben wir die ersten 6, 7 in einem Zehntel gehabt? Ja, das ist ja voll unfassbar gewesen teilweise.
Und wie viel haben wir übrigens negativ über die BOP gesprochen, also ja, über die Balance of Performance? Klappt das alles? Funktioniert das alles? Ein Risiko und so weiter. Und dann aber jetzt wirklich Qualifying für Qualifying zu sehen, dass das Feld gefühlt, wie du richtig sagst, 15, 16, 17 Autos innerhalb von einer Sekunde sind, ja. Das ist schon ein absoluter Hammer. Die machen einen riesen Job.
Ja, also ich meine, am Ende, das ist immer so, der Langsamste wird immer jammern. Es ist immer so. Der gerade nicht vorne ist, der hat immer ein Problem mit der BOP auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, guckt euch die Ergebnisse an. Das sind alle Marken teilweise in den Top 5, 6, 7 vertreten. Und das ist nirgendwo anders der Fall. Deswegen muss ich ganz klar sagen, AVL macht einen Riesenjob.
Für mich übrigens Top-Favorit auf den Titel Liam Lawson. Und ich sage euch auch warum. Ich erinnere mich immer gerne an den Podcast, den wir hier hatten, als wir nach Monza gesprochen haben und du total verwundert warst, dass Liam Lawson so ein bisschen in der Siegerehrung beider Siegerehrung gewirkt hat, als ob er gar keinen Bock hat. Du hast immer gesagt, der freut sich gar nicht.
Ja,
komisch.
So. Hat er ja auch nicht.
Hat er auch nicht. Ja. Und ich hab ihn auch gefragt. Also ich hatte die Gelegenheit, mit ihm am Flughafen etwas länger zusammenzusitzen, durch Zufall. Und ich habe ihn gefragt, sag mal, hattest du am Anfang eigentlich keinen Bock auf die DTM? Er hat jetzt nicht gesagt, nee, ich hatte keinen Bock, aber er hat gesagt, ich wusste noch nicht so richtig, was mich erwartet. Und ich war eher zurückhaltend. Ich war ein bisschen schüchtern und mir war nicht so richtig klar, was da jetzt kommt. Und ab dem Monza-Wochenende habe ich so einen Bock gehabt. Und dann auch zu merken, irgendwie, wie dieses ganze Team funktioniert, wie diese ganze DTM funktioniert, wie die Zusammenarbeit mit den Medien funktioniert. Und der Junge blüht ja richtig auf. Und ich habe im Moment so den Eindruck, dass der auch diesen psychologischen Moment aufgrund des extrem starken Autos, René hat immer gesagt, der Ferrari ist der beste Allrounder,
ja,
dass er möglicherweise, was diese drei Strecken-Layouts angeht, die wir jetzt haben, Assen, Hockenheim, klar, ein Klassiker, da wissen wir ungefähr, was auf die GT3-Autos zukommt, aber dann der Norrisring, dass dieser Allrounder möglicherweise plus der psychologische Effekt, dass er extrem gut performt aktuell, Nürburgring mal ausgenommen,
psychologisch die besten Chancen hat. Ja, das ist wahrscheinlich gar nicht so schlechter Tipp auf jeden Fall, denn wir haben ja auch immer betont, dass der Ferrari so gefühlt immer so ein bisschen zurückgehalten hat, sich im Qualifying, da war immer noch mal so ein bisschen extra irgendwo und das hat man ganz oft im Rennen dann gesehen. Die Performance hat sich immer nach vorne orientiert vom Ergebnis, also die können sehr, sehr viel und wie du sagst, wie René sagte dann in dem Fall, ist ein guter Allrounder das Auto. Das
der ist übrigens 19.
Definitiv so.
Kannst du dir vorstellen, ein 19-Jähriger wird DTM-Champion.
Ja, wäre doch geil, oder? Wäre ja, mal eine neue Geschichte. Also nicht nur der jüngste Sieger, sondern auch der jüngste Gesamtsieger in dem Fall. Das wäre ganz cool auf jeden Fall.
Eddie, 40 Jahre jünger als wir.
Ja, ja. Ich weiß schon, worauf du anspielst. Übrigens sind jetzt Menschen aus der Mittagspause zurück und hören zu. Wer Fragen hat an Timo Schader zum Beispiel, zweifacher DTM-Champion.
Ja, wir kommen zu euch.
Oder an uns beiden. Könnt ihr gerne hochkommen und Fragen stellen.
Ja, Timo hat gesagt, okay, er kommt mit dem Mikrofon, kommt er runter.
Also einfach Handzeichen und dann kommen wir vorbei.
Hat einer von euch eine Frage an unseren zweifachen DTM-Champion? Möchte Teil unseres Podcasts sein?
Ich möchte aber noch was sagen, lieber Matthias.
Auch noch alle zurückhaltend.
Bei Liam Lawson, der ist 19, da hast du natürlich völlig recht. Aber ich glaube auch, dass der solche Sachen gebraucht hat, wie das, was, und da war Timo ja auch nicht ganz unbeteiligt dran, was wir für ihn organisiert haben am Nürburgring. Die Nummer mit der Nordschleife, meine ich.
Du hast es organisiert, muss man ganz klar sagen.
Ja, nein, Quatsch, darum geht es ja nicht. Du
organisiert mit dem Ringtaxi.
Doch, du.
Und da muss ich ganz klar sagen, das war auch ein Moment, entschuldige, ich unterbreche, aber das war ein Moment, wo ich auch gesehen habe, Liam Lawson geht auf und wird locker. Weil ich bin ja mit den Jungs dann um die Nordschleife gefahren und habe die da erlebt und die hatten Spaß wie kleine Kinder. Das war geil, Eddie.
Also
das
muss man sich übrigens unbedingt mal angucken. Auf YouTube hat sein Team das Ganze online gestellt, was die da für einen Blödsinn, gut, dass ich nicht mitgefahren bin mit den beiden, weil das ist ein Bekannter von mir, der dieses Unternehmen Ringtaxi hat. Gut, dass ich mit den beiden nicht mitgefahren bin. Aber ich glaube, dass sowas eine Rolle spielt bei einem 19-Jährigen. Der kannte dich nicht, der kannte keinen anderen Journalisten, der kannte keinen Robert Seibert vom Motorsportmagazin, der sich da unten scheckig lacht, die muss man erstmal kennenlernen, die ganzen Typen, wenn du mit 19 dann da irgendwie ankommst in der neuen Rennserie. Und jetzt taut der richtig auf. Der macht ja gefühlt mittlerweile nur Blödsinn. Also wenn man den trifft im Fahrerlager, dann macht er nur irgendwelche Dönekes.
Das waren übrigens Dinge, die sind mir aufgefallen in Spielberg mit euch. Ne? Ich meine, ich habe das leider nicht live erlebt, aber die waren ja, ob es Esteban Muth war, Liam Lawson war, die waren ja um euch rum, wo ihr euer freies Training gefahren seid. Und das sind natürlich Dinge, die konnte man sich früher in der DTM überhaupt nicht vorstellen.
Das wollte ich dich gerade fragen.
Da warst du immer in einem Meeting oder in irgendwas drin und hast irgendwie keine Zeit gehabt. Und jetzt haben die Bock und sind dann dabei und kommen aus der Box raus und supporten euch. Supergeil.
Ist es 2008 theoretisch möglich gewesen, dass Timo Scheider als aktueller DTM-Fahrer mit, was weiß ich, den ARD-Kollegen im Ringtaxi um die Nordschleife fährt? Als Fahrer und dabei noch ein bisschen Spaß hat?
Es war eher schwierig, würde ich meinen. Ne? Also es war tatsächlich...
Aber wirklich aus einer Fun-Aktion heraus, nicht irgendwie große Dreharbeiten organisiert.
Ja, genau, das meine ich ja. Dieses spontane, schnell reagieren, No-Go. Geht gar nicht. Also es war ja eigentlich schon am Wochenstart war schon klar, wenn dein Dienstag Wochenend-Meeting mit Team und dem Hersteller durch war, dann war klar, wie dein Wochenende läuft und dass du eigentlich keine Zeit hast. Und ich hatte das Glück, ja eben auch einige Jahre erfolgreich zu sein in der DTM und dann war das einfach so, dass du von A nach B geschubst wurdest und gelaufen und gefahren bist und teilweise Autogramme verneinen musstest, weil du einfach arbeiten musstest und gehofft hast, die Fans haben Verständnis dafür, dass du am Arbeiten bist und dass du nicht jetzt da aus Spaß und der Freude gerade Nein sagst. Das hat mir immer leid getan, weil natürlich die Fans, von denen leben wir und das war immer eine Katastrophe und jetzt wird das gerade so schön. Jetzt wünsche ich mir die ganzen Fans alle wieder zurück ins Fahrerlager, dass man mit denen dann auch mal ein Bild machen kann und schnacken kann und auch mal Blödsinn reden kann. Und das ist die neue Zeit, in der wir jetzt gerade sind und ich hoffe, dieses verdammte Corona können wir irgendwann bald mal abhaken.
Aber kommt ja auch. Für mich war hochinteressant zu beobachten, wie die Teams mit der Situation am Red Bull Ring umgegangen sind, dass wir zum ersten Mal seit 2 Jahren eben wieder die Fans im Fahrerlager hatten. Da hingen an der einen oder anderen Box, bei Walkenhorst zum Beispiel habe ich es gesehen, da hingen Schilder, Fans, kommt bitte rein, ihr seid willkommen. Also die hatten dann so einen kleinen Publikumsbereich in der Box hinten abgeteilt. Also die Teams haben sich da wirklich total drauf gefreut. Ja, und das wird am kommenden Wochenende in Assen nicht anders sein. Und dann natürlich Hockenheimring und dann Norrisring wird das Ganze natürlich auch hoffentlich klappen. Also das gehört einfach zu DTM dazu.
Was für ein geiles Saisonfinale, oder? Liegt da vor uns. Und ich sage Saisonfinale ganz bewusst mit 3 Rennwochenenden. Also ich hoffe nicht, dass wir das dann so durchgewürfelt haben. Und ich bin eher bei dir. Ich glaube auch, Richtung Norrisring wird da erst eine Entscheidung fallen. Aber besser, als wir es uns je hätten vorstellen können, oder? Ich meine,
ich erinnere ja euren, mich immer
ich, an ich Ende ja, letzter Saison.
Ich habe ja euren Talk vorhin gehört und das ist ja auch kein Geheimnis.
Unsere Zuhörer haben es nicht gehört,
möglicherweise. Es wurde vorhin hier ja mit Frederik Elzner, mit Andrea Kaiser, mit René Rast besprochen, wie die DTM Stand jetzt zu bewerten ist. Und ich kann mich immer nur wiederholen, erinnert euch an unsere Podcasts im November, Dezember. Da war ich natürlich auch aus Eigennutz, weil das ist ja unter anderem Bestandteil meines Jobs. Ich lebe davon, die DTM zu kommentieren. Ich war sehr skeptisch. Ich war sehr skeptisch, ja, und jetzt haben wir am kommenden Wochenende schon wieder ein weiteres Auto mit dabei. Da muss man dann auch mal die neuen Teams loben, T3 Motorsport aus Dresden. Mirko Bortolotti, Lamborghini-Werksfahrer, fährt in Assen in der DTM mit. Und wenn man jetzt so die Statements von Mirko Bortolotti, den kennen wir alle
als Journalisten. Wir kennen ihn, aber erklär ihn mal bitte für diejenigen, die uns zuhören, das ist ja eine absolute Rakete.
Das ist einer der allerbesten GT3-Fahrer auf der Welt, in meinen Augen. Dann ist es ein Lamborghini-Werksfahrer. Heißt, dass man auch in Italien dahinter steht. Und mir hat Esteban Muth, der ja auch bei T3 fährt, direkt geschrieben, als die Meldung rauskam, ich glaube, der kann gewinnen, sagt sein zukünftiger Teamkollege vom nächsten Wochenende. Ja, und wer den Bortolotti schon mal in Action gesehen hat, der weiß, was auf die arrivierten Stamm-DTM-Fahrer zukommt.
Warum machen die das eigentlich? Das habe ich mich jetzt schon ein paar Mal gefragt. Also bei Christian Klien und McLaren zum Beispiel war mir ja klar, der wird übrigens auch wieder dabei sein in Assen.
Richtig.
Dass die einen Testballon machen, um eben möglicherweise im nächsten Jahr mit einem eigenen Team dann auch am Start zu sein. Deshalb fährt er 2-3 Rennwochenenden mit. Aber warum macht jetzt T3 das zum Beispiel und setzt den Bortolotti in das Auto? Dann haben wir Maximilian Paul gesehen am letzten Wochenende. Die wechseln da so irgendwie bunt rum. Also ein Meisterschaftskampf, darum kann es ja nicht gehen.
Also nein, natürlich geht es nicht um Meisterschaft, aber es geht darum, die Plattform kennenzulernen und eben das auch den Entscheidern in Italien im Hause Lambo zu zeigen mit Mirko Bortolotti. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Mirko Bortolotti Interesse an der DTM hat, mal gucken will, mit Hinblick aufs nächste Jahr. Und dann kommt natürlich auch noch ein ganz wichtiger Punkt dazu. Mit solchen Einsätzen verdient ein Privatteam, und T3 Motorsport ist ein Privatteam, Geld. Ist doch logisch, weil da gibt es Sponsoren, die bezahlen die Einsätze. Und darauf ist so ein junges, neues DTM-Team angewiesen.
Ja, und vor allen Dingen eins. Mit so einem Mirko Bortolotti, wo du wirklich vielleicht eine Perspektive in Richtung Podium oder vielleicht sogar Sieg hast, machst du PR für 2022. Das heißt, die Teams müssen sie ja auch im nächsten Jahr irgendwie finanzieren. Wenn du gute Ergebnisse mitbringst, bist du auf jeden Fall Thema für Fahrer, die ein Geld haben vielleicht und sagen, ey, ich sollte mal bei T3 vielleicht anklopfen, weil die haben auf dem Podium gestanden, die haben Top-5-Ergebnisse mitgebracht. Genau. Könnte vielleicht ein Team sein, wo ich mich hinwenden sollte.
Aber hat Lamborghini bisher in dieser Saison so performt, dass wir uns alle hinstellen und sagen, okay, da kommt jetzt der beste GT3-Pilot der Welt, setzt sich in dieses Auto und ist auf einmal Siegfahrer. Die haben gut performt, T3 Motorsport, und ich ziehe den Hut vor der Leistung insgesamt. Aber dass das jetzt ein Siegauto ist, hat der Lamborghini bisher aus meiner Sicht zumindest zu wenig unter Beweis
gestellt. Also das ist, man muss ja eins sagen, neues Team T3 Motorsport, in Anführungszeichen der DTM auf jeden Fall neu, Esteban Muth neu, mit Esmi Hawkey neu. Und jetzt kommt einer, der ist eine Benchmark in Sachen Lamborghini, und da wird das Team sehen, was können wir wirklich, wo steht das Auto wirklich im Verhältnis. Hinter vorgehaltener Hand wissen wir, die BOP, in der Lamborghini eingestuft ist, ist ein Müh besser als der Audi aktuell. Ich glaube, dass jetzt am Wochenende oder nächstes Wochenende auf jeden Fall klar sein wird, wie steht der Lamborghini im Verhältnis wirklich dazu in der restlichen Konkurrenz.
Dann sehen wir übrigens auch, wie stehen die Lamborghini-Fahrer.
Definitiv.
Also, im Vergleich zum besten GT3-Fahrer der Welt.
Ihr wisst, er ist aber mutig, ich bin großer Fan von ihm. Aber jetzt ist Showtime, natürlich auch für ihn. Jetzt, wenn er jetzt dann 15. hinter ihm hinterherfährt, dann weiß er, wo er sich orientieren muss.
Ja, und Esmi Hawkey haben wir ja auch schon oft genug gelobt. Die ist ja zum Beispiel letztendlich auch nur in der DTM gelandet, weil sie einen Sponsor mitgebracht hat, ne? Mit dem Unternehmen Rocket, was da auf dem Auto ist. Also da geht es natürlich auch ums Bezahlen. Aber was ich gut finde ist, weil ich weiß nämlich noch was anderes Neues, was ihr noch nicht wisst, da muss ich auch mal eben kurz einen Moment überlegen, ob ich das überhaupt erzählen darf. Ich erzähl's gleich einfach.
Ihr seid wie
diese T3 Motorsport, die probieren wenigstens was. So, die Mannschaft um Jens Feucht, die kommen aus Dresden. So, und wenn man aus Dresden kommt und mit Motorsport zu tun hat, dann hat man natürlich auch an der MotoGP Interesse. So, und ich werde nach Assen das Wochenende, da ist ja sowieso bei mir geplant, das IDM-Saisonfinale in Hockenheim zu bestreiten. Und an dem Donnerstag davor...
Als was denn? Als Fahrer? Oder?
Nee, als Kommentator.
Achso, okay. Du
Vogel.
Also, du hast gesagt, bestreiten. Das ist schon richtig.
Ja, bestreiten.
Kurz gezuckt.
Solche Ohren.
Ja, ich fahre aber jetzt einen Tag eher hin. Wisst ihr warum? Also ich fahre schon an dem Donnerstag hin, am 23.
Hast du im Zweitest in Hockenheim?
Nein, da wird ein Motorrad-Weltmeister, der noch aktiv ist als MotoGP-Testfahrer, den T3 DTM Lamborghini testen. So,
okay.
Der heißt Stefan Bradl, der Kollege.
Gute News.
Ich bin da nicht ganz unbeteiligt dran und ich werde mir das dann mal angucken. So, warum macht man das?
Sorry, ganz kurz. Ne? Ich finde das eine Hammer-News. Das heißt, es gibt die Chance, dass wir in dieser Saison Stefan Bradl eventuell in einem T3 Lamborghini in der DTM sehen?
Also in dieser Saison halte ich jetzt vom zeitlichen Ablauf her für komplett unrealistisch. Es ist ein Test, wo beide Seiten, also sowohl der Stefan als auch eben T3 Motorsport, mal gucken wollen, ob es für die Saison 2022 vielleicht Sinn machen würde, da mal drüber nachzudenken, so ähnlich wie Andrea Dovizioso in Misano, Stefan Bradl mit einer Wildcard auszustatten.
Also nicht eine volle Saison. Es geht ja nur um ein Testrennen, ein Rennen vielleicht.
Erstmal gucken. Okay. Das ist ein Donnerstag, das ist ein Testtag, wo T3 sowieso in Hockenheim ist. Und da freue ich mich drauf.
Das ist ja überragend. Also ich stelle mir gerade vor, nächstes Jahr in der DTM Stefan Bradl gegen Valentino Rossi. Ich
kann sagen, Rossi ist auch ein Thema. Beispiel.
Und jetzt pass auf vier Rädern die beiden gegeneinander und jetzt gegen Timo Scheider. Wie sieht es eigentlich an der Front aus?
Keine News.
Wo wir schon heute so viele Neuigkeiten hier haben.
Ja, also ich hätte euch gerne was gesagt. Ich habe tatsächlich den Entscheidern letzte Woche mal probiert, die Pistole auf die Brust zu setzen.
Wer sind denn die Entscheider des Timo Scheider?
Also für mich entscheide ich selber. Ja. Für das Engagement, was meine Zukunft betrifft, 2022, entscheiden natürlich viele andere Komponenten, aber die können noch nichts klar sagen.
Aber du würdest gerne DTM fahren oder würdest du gerne mit uns DTM berichten?
Ich würde gerne Rallycross WM fahren, vielleicht auch DTM, auch als Experte.
Ganz schöner Wunderbaum.
Aus dem kriegen wir heute nichts raus.
Nee, das kann ich einfach nicht. Also es geht einfach. Ich bin nicht der Entscheider, was jetzt die große Entscheidung betrifft. Ich musste einfach leider Gottes auch abwarten. Ich meine, jetzt ist die heiße Phase im Jahr. Ne? Alle Fahrer, alle Sponsoren, alle Teams, alle Hersteller setzen sich jetzt gerade zusammen und gucken, dass die Entscheidungen zusammenkommen. Und meine Entscheidungen sollten hoffentlich auch die nächsten
drei Wochen. Also ohne Scheiß, wenn ich jedes Mal mir ein Schnäpperchen trinken würde, wenn du sagst, ich kann auch nichts sagen, ich wäre dauerbreit.
Ja, ihr fragt zu oft. Das ist einfach das Problem.
Ich kann euch aber sagen, wer noch gerne DTM fahren würde, hat er mir nämlich gerade auch Backstage erzählt. Nick de Vries, der Formel-E-Weltmeister.
Ne? Jetzt wird's ja bunt.
Der ist mit der DTM aufgewachsen. Er sagt zwar auch, ja, die Class One Autos, die hätten mich schon mehr gereizt. Logisch, das ist ein junger Mann, der aus dem Formelsport kommt. Aber der kann jetzt nächstes Wochenende in Assen. Ich meine, das wäre natürlich die Kirsche auf der Sahnetorte gewesen. Nick de Vries in Assen in einem DTM-Auto. Der kann er nicht, weil er da in Spa-Francorchamps fahren muss. Er hat sich aber sofort die anderen beiden Termine noch geben lassen. Also sprich Hockenheimring, Norrisring.
Da wird jetzt das ein oder andere Team möglicherweise hellhörig. Ich sag mal, den Formel-E-Weltmeister als Gaststarter in einem, was weiß ich, ich bin jetzt mal ganz kurz bei Hubert Haupt zum Beispiel.
Da steht ja ein Auto rum, genau.
Den könnte man, das Playboy-Auto beispielsweise oder so, da den Formel-E-Weltmeister reinsetzen. Also aus Marketing-Sicht eine Eins mit Stern.
Eine Eins mit Stern, aber, ich sag ganz großes Aber, und das betrifft auch meine Überlegungen in Sachen DTM. Auch wenn du erfolgreich warst in der DTM und auch wenn der René, der hat es vorher auf der Bühne auch schon gesagt, zurückkommst in die DTM, in die GT3-Welt, dann kommst du erstmal neu an. Da bist du ein Neuling und vielleicht kriegst du erstmal den Arsch verhauen, dass das alles zu spät ist. Ja? Deswegen ist es nicht einfach mal so easy cheesy, ich komme mal dahin. Ob der Nick de Vries Weltmeister in der Formel E war, ist sensationell, aber das bedeutet im GT3-Auto mal gar nichts.
Sag dem Nick nicht easy cheesy.
Nee, definitiv nicht.
Außerdem fährt er nächste Woche in Spa was komplett Ähnliches. Ne? Also der ist nächste Woche im Einsatz, in der Langstrecke, Nick de Vries. Das ist der Grund, warum er in Assen eben nicht fahren kann im DTM-Auto. Also was ich damit sagen will ist, der kennt nicht nur Formel-E-Autos oder Formel-Autos, der kennt auch GT3-Autos.
Das ist schon mal was wert.
Ich meine, worüber reden wir hier? Wir reden vor 9 Monaten darüber, wird es noch eine DTM geben und jetzt reden wir über Stefan Bradl, wir reden über immer noch Valentino Rossi, wir reden über Nick de Vries möglicherweise, was kommt denn noch als nächstes? Frederik Elsen hat vorhin gesagt, Sebastian Vettel in der DTM kann ich mir auch gut vorstellen, klar, ich kann mir auch mich in der DTM vorstellen. Aber
jetzt weiß ich, super da reinpassen, auf jeden Fall.
Nico Hülkenberg hätte vielleicht noch Zeit.
Ja, der hat es ja auch schon probiert im GT3, im Lambo auch schon, ne?
Genau,
Lambo
getestet. Im Lambo. Wie nennen wir eigentlich die Folge? Hast du schon eine Idee?
Nee, ich habe noch keine Idee.
Ich habe auch noch keine so richtige.
Die leere Messehalle.
Die Lehre, den finde ich gar nicht schlecht.
Ja, finde ich auch ganz gut.
Fast mein Wasser hier auf den Tisch gespuckt.
Wobei es großen Spaß macht hier vor Ort irgendwie. Wir sollten wirklich mal über eine Tournee nachdenken.
Ja, auf jeden Fall vor leeren Hallen, das ist immer gut geplant auf jeden Fall.
Das müsst ihr da draußen, wenn ihr uns gerade zuhört. Also wir haben mittlerweile, was ist jetzt, 15 Leute sitzen hier insgesamt.
Die stehen aber alle beim Essen.
Hinten, sind alle bei der Carrera-Bahn. Hast du schon gezählt, sind 17.
Ja, und an der Carrera-Bahn 32.
Ja, stimmt, da ganz hinten an der Carrera-Bahn ist mehr los. Aber es geht ja auch nicht darum, in einem solchen Podcast irgendwie hier die Menschen in einer Halle zu begeistern. Ich hoffe, wir begeistern.
Oh, unsere Robert, Chefs kommen, pass auf, was
Robert, du sagst. Robert, gib mir mal ganz kurz ein Zeichen rauf, runter, ist es okay bisher die Folge hier? Ja, wunderbar, so soll es sein.
Robert Seibert, Motorsportmagazin, musst du auch dazu sagen. Und jetzt mal ein bisschen Ernsthaftigkeit, Körperspannung, unser Chefredakteur betritt die Halle.
Wo ist er?
Da.
Oh, Backe. Ja?
Das könnt ihr jetzt zu Hause natürlich nicht sehen.
In seinem Schlepptau die Chefmoderatorin, schau euch das an. Ja? Das läuft doch wunderbar.
Die nutzt die Gelegenheit, die Frau Kaiser.
Ja, meinst du?
Nächstes Wochenende, Assen. Wir haben in der nächsten Folge, ich bin auch jetzt schon der Meinung, dass wir einen Termin machen müssen mit Timo, weil der kann ja nie. Wir müssen mal wieder den klassischen Podcast mit ihm machen. Kannst du Montag in der Woche, Timo?
Pass auf, ich gucke mal schnell in meinen Kalender. Ja, ich habe mir hier gedacht, ich könnte euch was während der Formel 1 quasi
und parallel. Wo fährst du überhaupt Rallycross nächstes Wochenende?
Riga. Doubleheader, Samstag, Sonntag, also
ich möchte,
zwei komplette WM-Läufe.
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, jetzt auch vor diesem Auditorium. Ja, der gut. Leiter der Sendung des Motorsports ist da, der Produktionsleiter ist da, der Chefredakteur ist da, alle sitzen sie hier. Ich möchte das nochmal ganz deutlich sagen. Wir haben einen Traum in diesem Podcast und dieser Traum lautet wie?
Wir verzichten auf unser Honorar. Das ist natürlich nicht unser Traum, aber wenn es auf ran.de möglich wäre, das Finale der Rallycross-WM am Nürburgring live zu streamen mit dem Moderator Matthias Killing und dem Kommentator Edgar Mielke, verzichten wir auf unsere Gage. Das ist ein direkter Auftrag an unseren Chefredakteur jetzt, ne?
Und wir möchten, gern, wir möchten, das ist Ende November, also ist quasi ein Adventspräsent, kann man sagen. Quasi, das Kerzlein wird brennen und wir würden brennen für das Finale der Rallycross-Weltmeisterschaft am Nürburgring, möglicherweise im Schnee.
Kann in der Eifel alles, möglich, alles passieren. Ja.
Wie geil wäre, wir wollen das unbedingt, ich weiß nicht, wie weit wir da mittlerweile in den Planungen sind, wir wollen einfach den Druck öffentlich an dieser Stelle ein bisschen aufbauen.
Okay.
Ist uns, glaube ich, gelungen.
Da mit ins Handy geguckt, da drüben, da hat man nicht wirklich so gehört, da drüben, oh, armer Verschreck. Aber ich habe schon was gehört, so, Alex, so schlecht sind die Chancen nicht. Alex, ja, so, ja, ja, it depends. So.
Ja,
kann, muss aber nicht. Und da, was sagt der oberste Chef? Daumen hoch bis, naja, schauen wir mal. Ja, also es ist alles möglich, oder?
Ja, es ist alles möglich, so eine typische Timo Scheider-Antwort. Ja, wo fährst du nächstes Jahr?
Es ist alles möglich. Es ist wie beim Doktor, der sagt auch nicht klar, was Problem ist. Also kann das, aber kann auch das sein.
Einmal noch einen ganz kurzen Schlenker zur Formel 1. Das ist natürlich jetzt in dieser Folge, die wir jetzt nach diesem Wochenende natürlich veröffentlichen, ein bisschen blöd, weil wir gar nicht über die Formel 1 in Monza sprechen können. Fakt ist auf jeden Fall, Formel 1 in Monza immer etwas ganz Besonderes. Dieser Meisterschaft-Zweikampf-Team, auch von dir da nochmal eine Einschätzung, ist herausragend und die Bilder, René Rast hat das letzte Folge schon entsprechend eingeordnet, aber dieses Oranje Meer für Max Verstappen auf dieser unfassbar geilen Strecke in Zandvoort, ich habe jetzt noch Gänsehaut, wie geht's dir?
Also das waren die, glaube ich, die schönsten, die emotionalsten, die mitreißendsten Bilder, die ich in den letzten Jahren gesehen habe im Motorsport. Ja, ne? Ohne Worte, ich meine, Zandvoort war auch meine persönliche Lieblingsstrecke schon immer, aber das waren Bilder, die waren einfach der Hammer. Also das muss man sagen, Holland, der Support für Max und Max mit seiner Performance, der Sieg, ich meine, ein Drehbuch hätte man da auch nicht besser schreiben können, Weltklasse. Und deswegen auch die schöne Perspektive nach Assen, weil auch da Holländer wieder im Spiel sind, logischerweise. Deswegen, ich glaube, die Holländer A, mögen Motorsport. Wenn sie es machen, machen sie es richtig, mit vollem Herzblut. Und das ist in der Formel 1 gerade mit Max natürlich eins mit Sternchen auf jeden Fall, was da gerade zwischen Lewis und ihm abgeht, menschlich abgeht, neben der Rennstrecke, aber auch auf der Rennstrecke, ist so, wie wir uns die Formel 1 gewünscht haben.
Betrifft ja auch die MotoGP, die wir in diesem Podcast nicht abhandeln können. Ich gestehe, ich habe mir vorhin FP3 angeguckt. Unglaublich. Fabio Quartararo, der Gesamtführende, der ja vor diesem Wochenende in Aragon gesagt hat, dass er diese 5-Kilometer-Strecke überhaupt nicht mag. Und die liegt auch eigentlich der Yamaha nicht so besonders. Ja, der war heute Morgen wieder schnellster im FP3. Werde ich übrigens den Rest des Wochenendes verfolgen und werde euch dann in den nächsten Folgen über MotoGP updaten. Apropos ist auf jeden Fall auch so eine Serie, wo es einfach totalen Spaß macht, im Moment hinzugucken.
Apropos MotoGP, da wollte ich auch noch eins sagen. Eine der klassischen MotoGP-Strecken in der Vergangenheit, Portimao. Und ihr wisst aus den letzten Folgen, für mich am Fernseher zumindest, meine absolute Lieblingsstrecke geworden. Ein Hammer-Ding. Und wir gehen mit der DTM dahin. Vielleicht auch nochmal ein Wort ganz kurz. Aufgrund der Zeit, da wir jetzt aufzeichnen, können wir jetzt wenig über die MotoGP und die Formel 1 reden. Aber wir gehen mit der DTM nach Portimao. Wie geil ist denn bitte das Stichwort Kalender 22?
Ja, finde ich aus einer
Warte. Saisonauftakt.
Finde ich aus einer Warte gut. Was ich daran nicht gut finde, ist, dass für die Fans zu weit weg ist. Und portugiesische Fahrer haben wir im Moment meines Wissens nach nicht. Vielleicht ändert sich das ja noch. Aber das finde ich schlecht daran. Das ist für die Fans halt nicht gerade super. Für uns als Journalisten, auch für die Fahrer, für die Fernsehzuschauer, Streckenlayout, da ist es eine 1 mit Sternen, da gebe ich dir recht. Aber für die Fans, die vor Ort Rennen sehen wollen, finde ich ein bisschen schade.
Ist aber der Spagat, den die DTM natürlich die ganze Zeit hat. Auf der einen Seite der Wunsch, international sein zu wollen. Der letzte Saison auf Tagwalden Monza ist jetzt auch nicht für den norddeutschen Fan irgendwie um die Ecke. Und trotzdem, der Spagat, Internationalität plus deutsche Rennen, der ist halt da.
Okay, und natürlich auch die Argumentationslinie von wegen Wetterbeständigkeit. Wobei, ich habe mal in Portugal gewohnt, ganz da in der Nähe, vor langer, langer Zeit. Das muss jetzt auch nicht unbedingt so super immer sein, das Wetter. Also da kann es auch mal regnen. Aber Portimão als Rennstrecke, klar, internationales Fair. Streckenlayout ist natürlich eine Bombe.
Was sagst du zum Kalender insgesamt?
Ja, ich glaube, die DTM beruft sich wieder so ein bisschen auf ihre Vergangenheit und guckt, dass man eben in Deutschland hauptsächlich beziehungsweise ganz nah im Ausland bleibt. Ich glaube, das ist auch richtig für die DTM, auch wenn man natürlich die Internationalisierung immer wieder im Kopf haben muss und Hersteller natürlich Wünsche haben, das eine oder andere Land zu bereisen in Form von Marketing-Dingen, die da wichtig wären, um da einfach ihre Marke zu präsentieren. Aber ich glaube, die DTM aus meinem Bauchgefühl gehört sehr stark nach in Richtung Deutschland und nahes Ausland da.
Okay, also auch hier nochmal ein klares, wie soll ich sagen, klare Forderung eigentlich von dir, ne?
Ja, es ist auch einfach so. Ich meine, am Ende des Tages ist es schön, ich bin auch mit der DTM in Shanghai gefahren und wir haben geile Events gehabt, die machen auch Spaß. Aber natürlich, warum ist die DTM so besonders in Deutschland und warum ist die DTM das geworden, was sie heute ist? Weil wir in Deutschland unseren Namen gemacht haben, weil die DTM da geboren ist, weil die DTM da die spektakulärsten Rennen gefahren hat vor vollen Häusern. Wir hatten Jahre, da sind 160.000, 170.000 Menschen da gesessen und haben Fahrer und Hersteller gefeiert. Und deswegen, das darf man nicht vergessen. Portimão, geile Rennstrecke, keine Frage. Aber ich kann jeden Fan verstehen, der sagt, scheiße, ich kann nicht zum Auftakt kommen.
Stichwort darf ich nicht vergessen, wir müssen ein Selfie machen, was wir posten.
Richtig. Ja,
unser Produktion
funktioniert jetzt nicht.
Produktionszelt, doch, wir machen das.
Oder der Chef links
macht das. Nee, das
Selfie. Guck mal hier rüber.
Eddie, siehst du dich?
Ja, ich sehe mich.
Das ist jetzt für ein Audioformat wieder herrlich, was wir machen, aber ich glaube, ihr hört uns trotzdem zu, wie wir Blödsinn reden. 3, 2, 1, lächeln.
Zack.
Wunderbar, das reicht schon.
Traumhaft.
Hast du jetzt einen Titel für die Folge? Das
ist eine Frage.
Ich
lauf hin. Das ist ja geil.
Jetzt muss der Scheider auch noch laufen.
Endlich wieder Zuhörer im Podcast. Einfach laut reinsprechen.
Okay, echt eine Frage zu DTM und BMW Zukunft. Dieses Jahr fahren sie ja mit dem M6, nächstes Jahr soll ja der M4 kommen. Wird da wirklich so ein Sprung drin sein? Weil jetzt kommen lauter so Kurzstrecken oder das kurze Kurse wie Assen, Nordisring. Wird dann nächstes Jahr dann besser ein Sprung sein, dass M4 und BMW besser mithalten kann?
Na, aber Assen ist nicht kurz, das kann ich schon mal sagen. Also Assen ist 4,3 Kilometer, also kurz ist Assen nicht. Ne? Also schon eine gute flüssige Strecke.
Schnellste und, Kurve der Welt gefühlt, die Ramsök.
An diesem Wochenende fährt ja in der Eifel der BMW M4 GT3 in der NLS mit. Läuft, glaube ich, gerade das Rennen. Wenn der Robert ein richtig guter Journalist wäre, würde er uns mal mit Informationen aus der Eifel versorgen. Ich weiß nicht, ob die schon angefangen haben. Aber gut, gucken wir mal.
Ja, also auf jeden
Auto,
Fall.
Das Auto kommt.
Also auf jeden Fall, ich switch mal.
Wie gut ist das Auto?
Ja, also ich habe mit den Fahrkollegen schon gesprochen. Die haben das Auto ja schon mehrfach gefahren. Der neue M4 ist wirklich sensationell anscheinend im Vergleich zum M6 unterwegs. Also das Auto hat sehr, sehr gut performt. Hat mir durch die Bank jeder gesagt, der das Auto gefahren hat bis jetzt. Sehr, sehr positiv überrascht. Überrascht wird man ja nur dann, wenn es besser ist, als man eigentlich hofft. Und das scheint der Fall zu sein. Von daher können wir uns vom neuen M4, glaube ich, einiges versprechen.
Ich glaube, die größte Überraschung im Moment ist, wie der M6 funktioniert, ne? Also wie die Badewanne liebevoll von uns hier genannt.
Ich glaube, der funktioniert gut in Assen, weil halt eben, was ich eben gesagt habe, die Kombination aus Kurven, da sind einige Passagen dabei, die dem M6 sehr gut liegen werden.
Stichwort Zolder, da hat er zumindest bei Marco Wittmann auch mega funktioniert.
Also das war eine wirkliche Überraschung, da hat keiner dran geglaubt, also selbst die Fahrer nicht. In Spielberg wusste man, dass es eigentlich eine Strecke ist, die dem Auto liegen sollte. Und ich glaube, Assen ist eine Kombination von Kurven dabei, mit viel Abtrieb, das Auto langer Radstand, der geht gut um die Ecken. Ich glaube, da wird der BMW auch stark sein.
Wo wir jetzt gerade hier sind und die erste Frage hoffentlich zur Zufriedenheit beantwortet haben, gibt es noch eine weitere Frage von euch? Hast du eine? Ja, nein, vielleicht? Nee, erstmal nicht. Das ist schon mal eine gute Nachricht, wenn man auf einer Bühne sitzt, irgendwie, wenn keine Fragen im Publikum sind, dann hat man eine Menge erzählt. Ja, so redet man sich das immer schön.
Ja, und das Gute ist ja, dass du noch viel mehr erzählst, nämlich gleich hier auf der Bühne. Jetzt haben wir schon wieder 45 Minuten voll geschafft.
Ja, mehr dürfen wir auch gar nicht. Wir machen jetzt mal eine kurze Mittagspause hier. Aber das hat Spaß gemacht. Also ich bin wirklich, wir sollten an mehreren Dingen arbeiten. Also an der Rennfahrerkarriere von Eddie und mir sowieso. Zweitens an der Live-Übertragung des Rallycross-Finales. Und drittens an der Run Racing, der Motorsport-Podcast-Tournee.
Da kommt mir gerade was. Ich habe da so einen geilen Kaffeetrag gebaut. Den bauen wir jetzt mal schön noch mit ein paar Mikros aus, ein bisschen Sound und dann machen wir eine Tour an den Rennstrecken und machen an den Rennstrecken dieser Welt, wo wir Bock haben, machen wir unseren Podcast.
Ja, oder wir stellen uns einfach so irgendwo an die Donau auf dem Campingplatz und gucken, was passiert.
Ich hätte jetzt eher so an einen Strand irgendwo in Italien gedacht, nur schön an die Donau, schön. Macht ja nichts.
Wo auch immer.
Ich mach mit.
Ich mach auch mit.
Ja.
Oh Jungs, mit euch so 3 Monate durch Europa und einfach nur Blödsinn reden.
Weltklasse. Ich muss das zwar noch kurz meiner Frau erklären, aber das finde ich eine gute Idee.
Brauchen wir nur noch einen Sponsor.
Auto Hero vielleicht. Mit denen müssen wir reden.
Ja, dann lassen wir schnell nach Backstage gehen.
Das machen wir jetzt. Wir arbeiten ja auch noch an der Vermarktung dieses Podcasts. Also, vielen herzlichen Dank an euch alle da draußen, dass ihr zugehört habt. Und es hat uns wie immer viel Spaß gemacht in dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, es gilt wie immer der gute alte Satz, Screenshot machen, auf Instagram posten, Run Racing markieren, uns markieren und dann einfach dort mit viel Freude uns helfen, diesen Podcast noch weiter größer zu machen. Wenn ihr ein 5-Sterne-Lob habt, dann bitte gerne. Wenn ihr nur ein 1-Sterne-Lob habt, dann bitte für immer schweigen. Ja, oder?
So sollen sie es machen, definitiv.
So danke. Hat was gemacht.
Vielen Dank. Ciao.
Das war's von uns.
Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.